herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das sicherlich fast alle Familien betrifft, die mehr als ein Kind haben, nämlich Geschwister. Geschwisterstreit, Geschwisterkonflikte, Geschwisterliebe. Und zwar habe ich Dr. Martina Stotz eingeladen. Sie ist Erziehungsberaterin und hat sich unter anderem auf dieses Thema spezialisiert. Wir sprechen also zunächst einmal darüber, was Bindung ist und wie wir diese zu unserem Kind aufbauen können und dann darüber, warum das auch so wichtig ist, wenn dann das zweite oder das dritte oder vierte Kind mit in die Familie kommt. Wir sprechen darüber, was die größten Herausforderungen in dieser Situation sind und was eben mit der Bindung passiert. Wir sprechen über die Ängste und Sorgen, die uns dann oft begleiten in dieser Situation, dass ein neues Familienmitglied ankommt. Und dann geht es natürlich ausführlich darum, warum Kinder überhaupt streiten, also Geschwister, und wie wir uns in dieser Situation wirklich konkret verhalten können. Aber vor allen Dingen, warum es auch immer was mit uns zu tun hat und mit unserem inneren Kind und wie wir das bei uns lösen können und was es dann fürs Familiensystem bedeutet. Mittendrin coacht Martina sogar mich bei einem Thema, was ich mit meinen Geschwisterkindern hier am Start habe. Das war ziemlich überraschend und sehr, sehr spannend. Also, es ist wirklich eine großartige Folge geworden und weil es so großartig war, kann ich gleich ankündigen, dass wir spontan nach dem Interview verabredet haben, eine zweite Folge aufzunehmen. Die erscheint diese Woche noch am Samstag und zwar zum Thema inneres Kind. Denn weil das so ein großes Thema ist, haben wir gesagt, das hat gar nicht den Raum gehabt in diesem Gespräch, den es eigentlich bräuchte und deswegen haben wir eben diese zweite Folge aufgenommen, die du dann am Samstag hören kannst. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du sie in deinem Bekannten-, Freundinnenkreis, wie auch immer, weiterempfehlst oder wenn du mir auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer du Podcast hörst, eine Rezension oder ein paar Sterne dalässt. Und jetzt erstmal ganz viel Freude und viele Inspirationen mit dieser Folge mit Dr. Martina Stotz. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Dr. Martina Stotz eingeladen. Sie ist Familien-, Paar- und Erziehungsberaterin, Wissenschaftlerin, Autorin und Referentin. Ihre Herzensangelegenheit ist es, Menschen durch die Herausforderungen des gegenwärtigen Alltags zu begleiten, und zwar insbesondere die Mütter. Und in ihren Beratungen erarbeitet sie mit ihren Klientinnen und Klienten ganz konkrete Wege für mehr Leichtigkeit, Vertrauen und Sicherheit im Familien- und Paaralltag. Und ich glaube, schon allein mit dieser Einführung ist klar, warum ich sie eingeladen habe. Ich kenne sie schon länger, so von Ferne, habe auch schon mal einen Workshop bei ihr mitgemacht und freue mich total, dass sie heute da ist. Und wir wollen uns heute speziell dem Thema Geschwister mal annähern. Hallo Martina, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Susanne, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich mich auch, juhu. Also, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, also bei mir ist es immer alles so ein bisschen durcheinander, sage ich immer. Es gibt bei mir nicht so eine klare Linie, weil ich angefangen habe, damals als Grundschullehrerin zu arbeiten und war davor in der Wissenschaft, habe promoviert im Bereich Entwicklungspsychologie mit dem Schwerpunkt Geschwister. Genau, das heißt, ich habe mich dann doch entschieden, in die Grundschule zu gehen, war dann viele, viele Jahre Grundschullehrerin und habe auch im Bereich der Schulpsychologie gearbeitet. Das heißt, ich habe auch viele Kinder mit unterschiedlichen Herausforderungen begleitet, auch Eltern und pädagogische Fachkräfte, genau. Und habe mich dann jetzt entschieden, vor 3 Jahren mich selbstständig zu machen, mein Online-Unternehmen zu gründen und pädagogische Fachkräfte und vor allem auch Eltern über Online-Kurse in mein ganzes Online-Angebot zu begleiten. Und ja, das mache ich jetzt mit ganz viel Herzblut seit 3 Jahren. Das war die beste Entscheidung. Und Ja, es macht einfach so viel Freude, vor allem Mütter und inzwischen auch viel mehr Väter zu stärken und zu begleiten. Was ich auch vor allem in meiner Arbeit mache, ist auch innere Kindarbeit. Das heißt, ich helfe Eltern im Umgang natürlich mit vielen praktischen Tipps für ihre Kinder und gleichzeitig geht es mir immer stark darum, auch bei sich hinzuschauen, weil oft ist ja so, dass die Kinder auch so viel spiegeln und da helfe ich Eltern, dass sie mehr zu sich finden und darüber sich die Beziehung einfach total entspannt und die Bindung intensiviert wird, genau, zwischen
Ja,
ihren Eltern.
guck, und das ist ja genau das, was wir gemeinsam haben als Mission, das irgendwie in die Welt zu bringen, ne? Wie wichtig das ist, irgendwie mit unseren eigenen Themen zu schauen. Jetzt hast du gerade schon so ein schönes Stichwort genannt, was mir ja auch immer wieder begegnet, dieses Wort Bindung. Ich habe dazu schon ausführlichere Folgen gemacht, aber vielleicht so zur Einführung hier für das Interview. Was ist Bindung und wie definierst du das?
Ja, also Bindung, wenn wir jetzt so diesen wissenschaftlichen Blick drauf werfen, wird ja oft von diesen ersten 2 Jahren gesprochen, in denen auch das Urvertrauen entsteht, in denen Eltern möglichst prompt auf die Bedürfnisse ihrer Kinder reagieren sollen. Und was ich allerdings ganz spannend finde, weil ich komme ja auch großteils aus der Bindungsforschung, dass oft allein schon der Versuch ausreicht, der Eltern feinfühlig auf die Bedürfnisse der Kinder zu reagieren. Das nimmt vielen Eltern gleich mal den Druck raus. Und das ist tatsächlich auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, weil viele Eltern ja immer denken, boah, ich muss sofort ein Bedürfnis erfüllen, um eine sichere Bindung zu meinem Kind herzustellen. Und das Schöne ist, dass sogar Säuglinge schon spüren, wenn die Mama gerade vielleicht das Baby auf dem Arm hat und versucht rauszufinden, ist es jetzt Bauchschmerzen oder hat mein Baby Hunger? Das heißt, allein dieser Versuch, dieses feinfühlige Agieren, sorgt eben für eine sichere Bindung. Und also ich definiere Bindung noch weit darüber hinaus. Ich sage immer, Bindung hört nie auf. Egal wie alt dein Kind ist, Bindung kann auch immer, auch wenn zum Beispiel Fehler gemacht wurden, nochmal nachgeholt werden, weil ja das Gehirn eines Kindes auch neuroplastisch ist oder eines Menschen. Das heißt, es kann sich immer wieder weiterentwickeln. Deswegen kann auch eine Beziehung aus meiner Perspektive immer geheilt werden. Und das liegt mir eben total am Herzen, Eltern auch immer wieder zu sagen, hey, du kannst jeden Tag Bindung mit deinem Kind leben und auch jeden Tag neu anfangen, dich weiterentwickeln. Dieses gegenseitige Wachsen, das man mit einem Kind hat, finde ich, ist für mich eigentlich Bindung. Wer kommt schon als perfekte Mutter, als perfekter Vater, auf die Welt? Ja, das ist einfach Wachstum und es darf so sein.
Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das wirklich bei, ne, genau unserer Zielgruppe, die Mütter, die es ja so richtig machen wollen, das sind ja die, die das eigentlich schon alleine, also wenn ich dich gerade richtig verstehe, alleine dadurch, dass sie das so anstreben, es richtig zu machen und so empathisch sind mit ihrem Kind und auch wenn es nicht immer gelingt, es eben eigentlich schon richtig machen und diese Bindung leben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und also ich begleite ja auch viele Eltern so wöchentlich und sehe einfach diesen hohen Anspruch, mit dem wir Mütter und auch Väter an sich haben. Und ich sage auch immer gerade, dass wenn du mal ausflippst oder gerade wenn du mal vielleicht auch die Nerven verlierst und ihr dann danach wieder zueinander findet, darüber redet und wieder eine Bindung hergestellt wird, nach diesem kurzen Bindungsbruch, auch das intensiviert eine Beziehung.
Wie schön. Es ist so gut, das zu hören, ne? Oder das war auch wirklich von dir als Expertin, dass das nochmal so ausgesprochen wird, weil das wirklich, finde ich, da wird so viel Druck aufgebaut in dieser Szene, ne, der bindungsorientierten und bedürfnisorientierten Erziehung, so finde ich, dass da, ne, so, oh Gott, und wenn du schreist, dann ist alles vorbei, so ungefähr. Und ich finde, das macht ja noch mehr Druck, als wir ja sowieso schon haben, oder?
Genau, also das ist auch tatsächlich nachgewiesen. Ich habe mich viel auch mit diesem Prozess sich verzeihen nach Fehlern auseinandergesetzt. Und psychologisch ist eben auch nachgewiesen, dass Menschen, die sich nicht verzeihen und sich selbst verurteilen, also total in die Verurteilung gehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht und sich bestrafen eigentlich für das eigene Verhalten, dass sie viel eher dazu neigen, beim nächsten Mal wieder den Fehler zu machen, als Menschen, die sagen, hey, ich habe jetzt den Fehler gemacht, ich denke drüber nach, was hat mir gefehlt. Und dann ist man viel bereiter zu wachsen. Das heißt, dieser Prozess des Verzeihens ist so entscheidend. Und das ist etwas, das ich ganz häufig mit den Eltern, die ich begleite, übe, weil dieses Verzeihen die Grundlage ist, um aus dieser Selbstverurteilung rauszukommen und zu wachsen.
Total schön, ne? Und da sind wir letztendlich wieder bei dem Thema, was so oft irgendwie angesprochen wird, ne? Die Selbstliebe der Mütter oder der Eltern in dem Fall, ne? Für sich selbst und damit irgendwie anzufangen. Und dann kann man eben auch, ne, dem Kind die Bindung und die Liebe geben, die es irgendwie braucht. Aber nur, wenn wir da bei uns selbst anfangen, ne?
Genau, ja. Ich finde es auch so spannend. Viele Eltern erwarten ja auch von sich, immer ruhig zu bleiben und immer schön ihre Gefühle regulieren und ja nie wütend werden. Und Am besten auch keine Angst haben. Es wird ja dann auch immer gesagt, ja, man muss Sicherheit ausstrahlen, Vertrauen ausstrahlen, damit das Kind es schaffen kann. Ja, was man nicht alles so muss als Mama oder Papa. Und ich sage immer, Kinder können durchaus auch merken, dass man mal wütend ist, dass man Angst hat, dass diese Gefühle da sind. Das heißt nicht, dass man deswegen keine Sicherheit ausstrahlen kann. Also ich sage sogar, wenn man mit seinen Gefühlen verbunden ist und wenn das Kind merkt, die Mama hat zum Beispiel auch gerade Angst, bei der Abgabe zum Beispiel in der Kita, dann ist es für ein Kind viel greifbarer und ganz authentisch und darüber kann man Sicherheit ausstrahlen. Also es heißt nicht immer, dass man in der totalen Ruhe sein muss, sondern es bedeutet eher, dass man authentisch ist mit seinen Gefühlen und dass man dann, finde ich, für ein Kind sehr viel Sicherheit ausstrahlt.
Ja. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Kinder ja sonst auch eher so verwirrt sind, ne? Wenn man was vorspielt, was man eigentlich gerade gar nicht empfindet. Aber ne, aus meiner Sicht, die ja auch ne, so ein bisschen spirituell manchmal geprägt ist, ist ja, sind wir ja trotzdem so miteinander verbunden, dass das Kind genau weiß, was mit der Mutter los ist. Aber
Genau.
sie sendet andere Signale und dann ist das Kind erst recht verwirrt und dadurch unsicher. So bin ich da immer irgendwie aufgestellt.
Genau, das ist auch genauso, wie du es beschreibst, dass Kinder mit feinen Antennen wahrnehmen, welches Gefühl dahinter steht. Und dann kommt diese Unsicherheit, weil das Kind merkt, ich spüre da was und nach außen signalisiert aber die Mama oder der Papa was anderes. Das ist genau so. Ja.
Ja, schön, dass du
Das
das
so
nochmal
umgekehrt.
so besprichst und bestätigst. Lass uns mal so ein bisschen in dieses Geschwisterthema einsteigen. Jetzt ist es ja so, ne, Eltern kriegen irgendwie ihr erstes Kind und sind voll im Fokus da drauf. Und ich weiß gar nicht, wie viele Eltern ich schon kenne, die dann sagen, ne, wenn das zweite irgendwie wenigstens eine Überlegung ist, so, ne, wie soll das gehen? Wie soll ich die Liebe, die ich habe, dann auf zwei verteilen und so. Wie nimmst du das wahr? Was sind so die größten Herausforderungen, die für Eltern, wenn ein zweites Kind in die Familie kommt?
Ja, also ich finde, eine ganz große Herausforderung ist diese nachgeburtliche Geschwisterkrise, von der immer gesprochen wird, dass einfach das Erstgeborene oder vielleicht auch mittlere Kind, je nachdem, ob schon zwei oder ein Kind da sind, dass die erstmal ganz große Anpassungsleistungen erbringen müssen, weil da kommt einfach ein neues Familienmitglied dazu und das erfordert einfach ganz, ganz viel Kraft für die Kinder, die schon da sind und natürlich auch liebevolle Begleitung der Eltern und was ich eben mache, zum Beispiel beim Geschwisterkurs, ist die Eltern dahingehend informieren, was das Kind genau braucht, das schon da ist. Also was kann ich zu dem Kind sagen? Was kann ich tun? Was sich eben oft zeigt, ist, dass dann die Kinder, die schon da sind, sogenanntes Regressionsverhalten zeigen. Also dass sie wieder Baby sein wollen oder plötzlich irgendwo hinpinkeln, obwohl sie schon trocken waren. Und dass einfach so Verhaltensweisen kommen, die Eltern total verunsichern. Und dann passiert oft Folgendes, es entsteht so ein Teufelskreis, dass die Eltern anfangen, von den älteren Geschwistern viel zu erwarten. Also es gibt Studien, die zeigen, dass von einem Einzelkind, das 3 Jahre alt ist, viel weniger erwartet wird, als von einem 3-jährigen Kind, das gerade ein Geschwisterchen bekommen hat.
Ach,
Das heißt,
spannend.
allein dadurch, dass das Geschwisterchen da ist, bekommt plötzlich das erstgeborene Kind zum Beispiel eine viel höhere Erwartung der Eltern. Und wenn man das schon so im Blick hat, dass man einfach immer weiß, es ist trotzdem eigentlich auch noch ein Baby und braucht noch so viel Nähe und Zuwendung. Das ist auch häufig so, dass sich dann die Großen nicht mehr selber anziehen können und Hilfe bei allem brauchen. Und da sage ich immer, es ist ganz wichtig, da total drauf einzusteigen und auch spielerisch dann wieder die Windeln zu wechseln oder spielerisch wieder zu stillen, damit einfach dieses erstgeborene Kind das Gefühl hat, ich darf trotzdem auch immer mal wieder Baby sein. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, weil einfach die älteren Kinder große Verlustängste haben. Das lässt sich auch gar nicht verhindern, das ist nicht dramatisch, nur es geht darum, diese Verlustängste aufzufangen und zu begleiten. Und das ist halt oft schwer, wenn die älteren Kinder so komische Verhaltensweisen zeigen. Also natürlich, wenn es dann auch das Geschwisterchen schubst oder schlägt, dann kommt natürlich da erstmal das eigene innere Kind und man denkt sich, boah, das geht gar nicht und mein Kind darf nicht schlagen. Und oft rutscht man dann in so eine verurteilende Haltung, sage ich mal, und es gibt dann immer einen Schuldigen.
Du zitierst ja da gerade viel so, ne, Studien und was es alles so gibt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Gibt es da so eine Altersgrenze, wo man sagt, ab dann ist es aber auch schon wieder anders? Weil bei uns war ja zum Beispiel, meine Tochter war, glaube ich, 6,5, als das zweite Kind dann kam. Und ich habe das nie so erlebt, weil die halt schon so groß war, dass sie sich einfach nur von ganzem Herzen gefreut hat. Also sie hat sich immer Geschwister gewünscht und musste halt ein Weilchen warten. Das hat alles nicht so geklappt, wie das irgendwie sein sollte. Aber dann war es endlich soweit. Und sie war einfach nur stolze große Schwester. Ist das irgendwie so, dass man sagt, ab einem gewissen Alter, 4, 5, 6 oder so, ist dann schon eine andere Reflexion der Situation möglich? Würde mich jetzt mal so interessieren.
Auf jeden Fall, genau, weil Kinder können dann ja schon Perspektive übernehmen und oft ist auch so, dass die dann auch schon verstehen, dass das Baby vielleicht einfach mehr Schutz oder mehr körperliche Nähe braucht und sowas kann natürlich ein Kleinkind mit 3, 4, auch manchmal noch mit 5 Jahren nicht richtig verstehen. Also das Lernen der Perspektivübernahme kommt wirklich so ab dem 3. Jahr ungefähr, Lebensjahr.
Ja. Okay.
Und es braucht ganz viel Zeit, dass Kinder wirklich auch verstehen, hey, dieses Baby braucht jetzt viel mehr als ich, viel mehr Nähe. Ja, aber es darf noch gestillt werden. Also tatsächlich können die Kleinkinder das oft noch nicht nachvollziehen und zeigen deswegen oft auch aggressives Verhalten dem Baby.
Ja, genau. Und ne, ich meine, klar, wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, so wie jetzt bei uns, dann konnte sie natürlich auch schon ganz anders mithelfen. Ne? Und für mich war sie irgendwie sogar eine Riesenerleichterung, dass sie da war. Also ist dann schon eine ganz andere Situation. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben ja gerade über Bindung gesprochen, dass bei vielen Eltern dann eben so im Kopf ist, so geht nicht die Bindung zu dem älteren Kind irgendwie verloren oder wird die brüchiger, wenn irgendwie ein zweites Kind kommt? Wie gehst du mit diesen Gedanken um? Was sagst du den Eltern, die sowas ausdrücken?
Also erstmal, ich habe auch ganz viele Mamas, die auch sogar weinen und sagen, ich will wieder die Beziehung zurück, die ich vorher einfach zu meinem Kind hatte und irgendwie verliere ich mein erstgeborenes Kind. So, ich glaube, darunter leiden vor allem ganz viele Mütter, weil sie ja dann plötzlich das Baby haben und auch manchmal einfach körperlich blockiert sind und das Erstgeborene gar nicht dran kann, wenn die Mama stillt zum Beispiel. Das heißt, erstmal fühlt sich das tatsächlich so an, das darf sich auch so anfühlen und dann ist der nächste Schritt einfach die Reflexion, dass man drüber nachdenkt, okay, was kann ich denn tun, damit ich auch mal Exklusivzeit mit diesem Kind habe und was ich immer empfehle, das ist so ein Alltagstipp, dass vor allem die Einschlafbegleitung weiter von der Mama übernommen wird, weil gerade das Einschlafen ist so ein bindungsrelevanter Moment und oft ist dann so, dass natürlich der Papa das macht am Abend und dass der Papa dann ganz viel übernimmt oder je nachdem auch die Mama. Und das führt dazu, dass diese erstgewählte Bezugsperson, die vorher so wichtig war für das erstgeborene Kind, gerade diesen Moment nicht mehr begleitet. Und das finde ich total schön. Und auch zum Beispiel morgens beim Aufwachen, dass man guckt, dass man vielleicht sich nochmal zu dem Kind kuschelt. Das heißt, es braucht eigentlich eher so kleine Momente im Alltag, wo das erstgeborene Kind dann wieder ganz viel Zuwendung und Nähe bekommt. Weil es ist ja völlig natürlich, dass man dann den Partner mehr einspannt. Nur meistens ist es so, dass dann die erstgeborenen Kinder sich dann komplett auf das andere Elternteil fixieren und sogar dann die Mama wegstoßen und sagen, nein, das soll der Papa machen. Und dann sage ich immer, das ist eigentlich ein Zeichen oder ein Hilferuf, dass das Kind eigentlich sagen möchte, Mama, ich brauche dich eigentlich und deswegen stoße ich dich weg. Also das erlebe ich häufig, dass die Kinder das dann so äußern, weil sie auch ein bisschen trotzig sind, dass die Mama jetzt immer belegt ist vom Baby.
Also sie spiegeln dann eigentlich so das Gegenteil von dem, was sie empfinden, nämlich, ne, hier, nimm mich, aber wenn du mich nicht haben willst, dann, ne, so.
Du willst mich eh nicht haben und drum ist der Papa jetzt wichtiger. Also es kommen dann auch so Aussagen wie, die Mama ist doof oder die Mama soll weggehen. Ja. Und das heißt dann häufig, Mama, ich vermisse dich, so wie das wirklich das klingen mag.
Ja, kann man oder, also eigentlich ist es ja eh sinnvoll, wenn beide Eltern von Anfang an eine sichere Bindung zum Kind herstellen? Also kann man dem vorbeugen, indem man wirklich auch mit dem ersten Kind schon sehr, also beide Elternteile sich sehr intensiv mit dem Kind beschäftigen und ne, Einschlafrituale und so weiter irgendwie sich auch gleichberechtigt teilen oder gemeinsam gestalten oder so?
Ja, das ist natürlich eine Option. Wenn die da ist, ist es immer hilfreich, wenn das Kind von Anfang an die Erfahrung macht, es gibt 2 Bezugspersonen. Nur für die gesunde Entwicklung ist es auch ausreichend, wenn es diese eine Person gibt.
Und
es ist einfach so, dass ein Kind sich schon gerade in diesen ersten 2 Jahren sich meistens eine erstgewählte Bezugsperson aussucht. Und das ist eben häufig die Mama, das muss nicht so sein. Häufig ist es eben so und dann es ist dann tatsächlich wie so eine Art Verlust für das Erstgeborene.
Ja, das macht Sinn, ja. Eine andere Angst, die ja oft im Zusammenhang mit mehreren Kindern geäußert wird, ist so dieses, wie soll ich denn allen Kindern gerecht werden? Wie kann das aussehen? Was kann man sich darunter vorstellen und geht das überhaupt?
Ja, das ist der größte Anspruch, den alle Eltern haben. Das kommt auch, glaube ich, so ein bisschen aus dieser Haltung, die unsere Gesellschaft ja auch so transportiert. Jeder muss immer genau das Gleiche kriegen oder es muss immer gerecht zugehen. Und für mich ist Gerechtigkeit tatsächlich, dass auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Heißt, dass wir immer gucken, wie alt ist ein Kind, was braucht das Kind. Zum Beispiel braucht ein Baby einfach eine schnellere Reaktion als ein dreijähriges Kind, einfach weil es rein von der Hirnreife noch nicht so weit ist, lang zu warten. Deswegen finde ich gerecht, dass das Baby, wenn es dann schreit und weint, in dem Moment zuerst die Mama bekommt. Das ist gerecht. Und allein das erleichtert oft schon Eltern, weil Gerechtigkeit bedeutet, ich schaue auf den Entwicklungsstand meines Kindes und gucke, welches Kind kann in dem Moment vielleicht auch schon mehr Frust aushalten. Und ein älteres Kind hat eine höhere Frustrationstoleranz und darum ist es gerecht, wenn ihr erst auf das Baby reagiert zum Beispiel. Und ich sage da auch immer, dass ich habe immer diesen provokanten Satz, Geschwister müssen eigentlich nicht gleichberechtigt behandelt werden, weil sie einfach aufgrund ihrer unterschiedlichen Entwicklungsstufe nicht das Gleiche brauchen. Sie sind also nicht gleichberechtigt, sie sind gleichwertig. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Weil ein sechsjähriges Kind, zum Beispiel jetzt in deinem Falle, Susanne, kann ja schon viel mehr Verantwortung übernehmen, kriegt auf der anderen Seite auch vielleicht mehr Privilegien, weil du ihr vielleicht schon mehr zutraust oder zumuten kannst.
Ja, natürlich.
An der einen oder anderen Stelle. Wohingegen, das hat einfach beim Jüngeren, du hast noch einen Sohn, oder? Einen jüngeren Sohn?
Genau, zwei jüngere Söhne. Nach dem einen kam dann 14 Monate später noch der zweite und das war dann wieder eine besondere Geschwisterkonstellation, aber sag gern erstmal deinen Satz zu Ende.
Ja, genau. Und da haben wir eigentlich so dieses Beispiel, dass es da gar nicht so sehr um die Gleichberechtigung geht. Ja. Allein dieser Mindset-Switch macht schon ganz viel bei den Eltern. Das, also merke ich, wenn das einmal Klick gemacht hat, ach so, ich muss gar nicht gleichberechtigt behandeln, dann ist es oft eine riesige Erleichterung. Ja. Was ich zum Beispiel oft erlebe, ist auch, weil die Eltern versuchen, mit Händen und Füßen immer alles gerecht zu machen, ja, mit großer Kraft, dass es zu so einem Stress führt, dass die Eltern viel schneller genervt sind, auch mit Geschwisterstreit viel schlechter umgehen können und sie dann eher denken, jetzt versuche ich doch schon mit aller Kraft alles gerecht zu machen und dann streiten die sich erst noch. Ja. Dann ist eigentlich sozusagen oft noch mehr Konfliktpotenzial da, durch diesen hohen Anspruch, den Eltern an sich haben.
Finde ich richtig toll, wie du das gerade erklärst. Und mir ist, als du gerade gesagt hast, die sind nicht gleichberechtigt, sondern gleichwertig, noch dieses schöne Wort von Jesper Juhl eingefallen, der immer von der Gleichwürdigkeit spricht.
Oh, würdig ist und, auch schön.
Ne? Also das finde ich, das, als ich das erste Mal gelesen habe, das hat so viel in mir ausgelöst, weil das steckt so, ne, dieses Würdevolle drin, dass man mit allen Kindern würdevoll umgeht, ihrem Alter entsprechend. Und ne, und auch wenn so wie bei mir, und das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung jetzt zwischen den beiden Jungs, nur so etwas mehr als ein Jahr ist, ne, da auch hinzuschauen, dass da ja trotzdem ein Jahr Unterschied ist. Ne? Ich behandle die halt oft so, ne, wie das sind die Jungs und da ist meine Tochter. Aber das ist ein Thema, über das ich selber immer wieder stolper, da doch wieder hinzugucken und zu sagen, hey, schau mal, da ist ein Jahr Unterschied. Und das ist bei, ne, inzwischen sind sie 11 und 12, ist okay. Aber als die kleiner waren, war das ein Riesenunterschied, so, ne? Aber diese Gleichwürdigkeit oder Wertigkeit, das ist halt total wichtig. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, als du das gerade so schön erklärt hast, ist dieses Frustthema, dass wir Eltern eben ja auch oft versuchen, allen Frust von den Kindern wegzuhalten, ne, und irgendwie bloß zu vermeiden, dass wir irgendwie schuld an dem Frust der Kinder sind. Und du hast es gerade so schön gesagt, vielleicht magst du das aber nochmal kurz ausführen, so, dass wir den Kindern ja auch, oder im Umkehrschluss zu dem, was du gesagt hast, den Kindern ja auch Frust zumuten dürfen, oder?
Ja, es ist sogar nötig für die Entwicklung, für die gesunde emotionale Entwicklung von Kindern. Deswegen sind auch Geschwister eigentlich wunderbare Trainer, um Frustrationstoleranz aufzubauen. Weil ein Kind wird ja immer wieder auch erleben, dass es nicht ganz gerecht zugeht. Also die Welt ist ja leider auch nicht ganz gerecht. Ja, die einen werden in eine reiche Familie geboren, die andere in eine arme. Das ist unsere Welt, in der wir leben. Und es ist schon auch wichtig, dass wir Kinder darauf vorbereiten und ihnen auch einfach klar machen, dass es Momente geben wird, die sich nicht schön anfühlen. Und Es gibt viele Erwachsene heutzutage, die Frust nicht aushalten können, die dann anfangen zu kompensieren, die rauchen, die trinken, die süßes Essen. Irgendwelche Kompensationsstrategien hat, glaube ich, auch jeder Erwachsene. Da brauchen wir uns selber vielleicht sogar noch gar nicht ausnehmen, ja. Und mein Ziel ist immer, dass Kinder lernen, diesen Frust, den sie in solchen Momenten, wenn was nicht so rund läuft, spüren, wahrnehmen können und dann aushalten können. Und das ist eben wunderbar, wenn man als Kind eine Mama oder einen Papa hatte, der dann sagt, hey, ich sehe, du bist frustriert und das ist gerade ein ganz unangenehmes Gefühl und ich bin für dich da. Also man sagt dazu Koregulation,
Ja.
dass Kinder dann später lernen, Frust auszuhalten, ohne eine Kompensationsstrategie zu brauchen. Und das finde ich ist so ein erstrebenswertes Ziel, dass wir Kinder erziehen, die später keine Kompensation brauchen. Das wäre so wundervoll, finde ich.
Und das heißt, vielleicht erklärst du das noch ein bisschen näher, weil das ist so wichtig, glaube ich, diese Koregulation, wie man das am besten macht. Weil jetzt, ne, irgendwie ist vielleicht so diese Zu-Bett-Geh-Zeit und ne, das Kind, also das frisch geborene Baby oder sowas schreit und das andere will aber gerade irgendwie Geschichte vorgelesen bekommen. Und ne, wie du gerade gesagt hast, natürlich ist die Reaktion, man kümmert sich erstmal, stillt vielleicht oder was auch immer und das andere muss es aushalten. So. Das ist ja so eine klassische Situation. Wie geht das jetzt am besten mit dieser Koregulation? Vor allem, wenn wir dann eigentlich mit dem Baby beschäftigt sind.
Also das Schlüsselwort ist Empathie in diesem Moment. Das bedeutet übrigens nicht zwingend, dass man auf das Kind einredet und sagt, oh, du bist sehr frustriert und ich sehe das und ich verstehe das. Das bringt meistens gar nichts. Wenn ein Kind wütend ist und frustriert, dann will es meistens nichts hören und hält sich noch die Ohren zu oder fängt an zu schlagen. Das heißt, oft reicht schon diese innere Haltung. Ich sehe dich. Dein Frust ist da, mein Herz ist offen für dich. Ich weiß, dass es gerade schwer ist, für dich auszuhalten. Und jetzt kommt das Wichtigste, was die meisten vergessen, dieses Gefühl nicht negativ zu bewerten. Also nicht zu denken, oh nein, jetzt ist mein Kind frustriert, oh je, ich bin schuld, dass mein Kind frustriert ist. Hilfe, mein Kind ist frustriert, das wäre negatives Bewerten.
Ja.
Und also ich versuche es jetzt mal, die innere Haltung deutlich zu machen. Es ist so ein bisschen wie, okay, du bist gerade frustriert, das sehe ich. Aha, du bist gerade frustriert, das darf da sein, weil du musst gerade warten, das ist eine schwierige Situation. Nur wenn man die Wertung rausnimmt, ist man in der Akzeptanz und diese Haltung transportiere ich meinem Kind. Mein Kind spürt, ob ich selber das Gefühl dramatisiere. Deswegen flippen Kinder dann meistens auch noch mehr aus. Ja, auch ein anderes Beispiel, Trennungsschmerz. Wenn ein Kind ganz, ganz starken Trennungsschmerz hat und die Mutter sagt, oh nein, mein Kind hat schlimmen Trennungsschmerz, dann wird das Kind meistens noch viel trauriger. Und das hat mit der Bewertung des Gefühls zu tun.
Super, ja.
Und all das gehört da rein. Also die nonverbale Empathie ist meines Erachtens in solchen Momenten der Schlüssel, dass das Kind einfach nur merkt, die Mama sieht mich mit meinem Gefühl oder der Papa.
Und da
Reicht.
sind, also ich finde es gerade wirklich wundervoll, wie du das alles schilderst hier. Und es ist so wichtig. Und an der Stelle beginnt es ja dann auch wieder, dass wir bei uns selber gucken dürfen. Warum kann ich den Frust, den ich meinem Kind zufüge, fügen muss in dem Fall vielleicht irgendwie selber gar nicht aushalten, ne? Weil letztendlich geht es ja darum, dass wir es selber nicht aushalten, oder?
Ganz genau, ja, weil wie gesagt, viele von uns haben die Koregulation in ihrer Kindheit nicht erfahren. Und deswegen ist in dem Moment, wenn der Frust kommt, das kann man vielleicht auch jetzt gerade mal bei sich nachspüren, gleich der Drang da, das wegradieren zu wollen.
Ich kenne
Anstatt
das
zu
so
sagen,
gut.
das ist da, ja, ich kenne es, also ich kenne es selber auch, ich bin das selber auch mit mir in meinem großen Wachstumsprozess nur. Anstatt wirklich zu sagen, ich spüre, da ist der Frust zum Beispiel gerade in meiner Brust oder ich merke das im Hals. Und es ist da und es ist okay, dass es da ist. Und ich habe das Vertrauen, dass das später auch irgendwann sich wieder in Freude wandelt.
Das ist so spannend. Ich finde das toll, dass du gerade gesagt hast, das ist gerade deine große Herausforderung, weil es ist genau auch meine Herausforderung jetzt so gerade. Ne, bei mir kommen dann immer mal wieder so Themen und da ich ja so immer versuche, bewusst irgendwie da drauf zu schauen und mir bewusst bin, das ist irgendwo mein Thema, ist das echt ein Learning, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr. Solche Momente, wo irgendwie eins meiner Kinder, ne, schlechte Laune hat, genervt ist, frustriert ist, von was auch immer. Das muss gar nicht mehr von mir jetzt sein, sondern von was auch immer. Und da habe ich mich immer halt drum gekümmert und wollte das, wie du gerade so schön gesagt hast, wegradieren und irgendwie, ne, wieder so. Da habe ich auch gesagt, ich lasse die jetzt, die sind alt genug, ne, und ich versuche, ne, so weit es noch möglich und nötig ist, da zu koregulieren, aber ansonsten dürfen die auch lernen, damit selber umzugehen, so. in dem Alter, oder?
Ja, also sie brauchen halt das Gefühl, dass du da bist und das signalisierst du ja. Und es gibt ab einem bestimmten Alter auch Kinder, die sagen, geh weg, also lass mich in Ruhe. Und dann kriege ich oft so die Frage, auch so in der Beratung, ja, ist es dann in Ordnung, wegzugehen? Und wenn ein fünfjähriges Kind dich aus dem Zimmer schickt, dann ist es durchaus wichtig, auch die Grenze zu akzeptieren, zu sagen, ja, ich bin in der Küche, du weißt, kannst immer kommen. Und vielleicht ja nach ein paar Minuten nochmal vorsichtig zu gucken, ob das Kind jetzt bereit ist für mehr Nähe. Na, auch das ist wichtig, dass man Kindern diese Autonomie in dem Moment einräumt. Weil manche Kinder wollen alleine durch dieses Gefühl durch.
Ja, ja. Ja, und es ist ja auch, ne, wie wir gesagt haben, es gehört halt dazu, es zu lernen. Und wir können ja nur den Raum auch bieten, das selber zu lernen, wenn wir den Raum bieten. So.
Ja, das ist wirklich, ich glaube, eine Herausforderung unserer Generation. Ich glaube, davon sind wir alle, die zuhören, wahrscheinlich
oder?
Betroffen.
Das beruhigt mich. Dass du das auch nochmal so sagst. Ja, spannend. Ich habe noch so ein Thema hier notiert, was ich auch so typisch finde von Müttern vielleicht gegenüber, wenn sie mehrere Kinder haben. Und zwar ist die Angst davor, dass einem das eine Kind vielleicht näher steht als das andere. So, was sagst du Müttern, die so ein Gefühl haben?
In den Momenten geht es, glaube ich, auch ganz stark darum hinzuschauen, was triggert das andere Kind in mir. Also ich spreche gerne immer vom sogenannten Helferkind. Das ist das Kind, das mir eigentlich dabei hilft, mir selber näher zu kommen. Es gibt ja oft in der Geschwisterreihe mindestens ein Kind, das einen besonders herausfordert, besonders triggert. Und vor allem sind es oft die Kinder, mit denen man sich selbst nicht so erfolgreich erlebt. Man hat das Gefühl, ich mach doch nichts anderes wie bei dem anderen Kind und das funktioniert einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Das heißt, dieses Kind löst oft auch Versagensängste in einem aus. Und das bedeutet dann einfach, innere Kindarbeit kann losgehen, ja, weil meistens hat es was mit den eigenen Kindheitserfahrungen zu tun und rein gar nichts mit der Liebe für dieses Kind. Wohingegen natürlich das andere Kind vielleicht, das einem vielleicht ähnlicher ist, das weniger auf die Knöpfchen drückt, sage ich mal, dem fühlt man sich dann in dem Moment vermeintlich näher. Wobei das Spannende ist, eigentlich ist man oft mit dem Kind, das einen so triggert, näher. Also weil es ja noch mehr mit einem in Verbindung geht und auf diese Knöpfchen drückt. Deswegen vielleicht ist es hilfreich, aus dieser Bewertung rauszugehen, sondern einfach zu sagen, ich habe eine Beziehung zu jedem Kind, jede ist individuell. Und vielleicht ist ein Kind davon so ein bisschen mein Helferkind, weil es mir hilft, mir näher zu kommen und auf meine Knöpfchen drückt. Dann sind wir wieder eher in so einer wertschätzenden Haltung beiden Kindern gegenüber.
Jetzt hast du ja schon ein paar Mal dieses Stichwort innere Kindarbeit. Tatsächlich ist das ein Thema, das seit Ewigkeiten auf meiner Liste steht, was mal eine ganze Podcast-Folge haben darf. Habe ich aber jetzt noch nicht. Deswegen vielleicht mal nur so kurz, was verstehst du darunter eigentlich, wenn du jetzt sagst, ne, in so einer Situation ist innere Kindarbeit hilfreich, als sagen jetzt vielleicht manche so, und was bedeutet das? Wie jetzt?
Genau, also man spricht in der Psychologie davon, dass jeder Mensch unterschiedliche Persönlichkeitsanteile hat. Also man spricht vom Erwachsenen-Ich, das ist so, seid ihr als Mamas, die alles im Griff haben, die sich tagtäglich um die Kinder kümmern, da ist man in seinem sogenannten Erwachsenen-Ich, wenn man vernünftig ist, einen klaren Kopf hat. Und der innere Kindanteil ist auch ein Persönlichkeitsanteil und der hat eben häufig viele unerfüllte Bedürfnisse aus der Kindheit. Also gesetzt im Fall, man hat als Kind ganz, ganz wenig Anerkennung von seinen Eltern bekommen, dann hat man einen inneren Kindanteil in sich, der im Erwachsenenalter ganz viel Anerkennung braucht, weil dieses Bedürfnis unerfüllt geblieben ist. Und dann sucht man sich meistens für einen Partner oder den Kindern die Anerkennung, die man als Kind nicht bekommen hat. Und die Kinder und auch der Partner, die sind ja nicht dafür verantwortlich. Und dann setzt eben die innere Kindarbeit ein. Also ich kann das gerne mal an einem Beispiel erklären. Ich mache ganz viel innere Kindarbeit in diesem Mitgliederbereich, den ich habe. Da habe ich viele Übungen und dann machen die jede Woche einfach eine innere Kindübung und es geht immer um ein anderes Bedürfnis, das wir dann heilen und erfüllen. Das heißt, man geht zurück in die Zeit, als man klein war und redet sozusagen mit seinem inneren Kind und sagt, hey, du hättest da einfach mehr Anerkennung gebraucht. Ja, und du warst in dem Moment ganz traurig, weil du hättest dir nichts mehr gewünscht, als dass die Mama und der Papa sich Zeit nehmen und bei der Aufführung zuschauen zum Beispiel. Und dann warst du ganz traurig. Das heißt, es geht ganz viel um die Empathie für das innere Kind. Und darüber lernen Menschen sozusagen diese Wunden aus der Kindheit zu heilen und sich selbst Empathie gegenüberzubringen. Und da fließen dann oft auch Tränen und das ist aber unglaublich heilsam und erleichternd, diese innere Kindarbeit. Und dann, wenn dieser Knoten gelöst ist, verändert sich automatisch die Beziehung eigentlich zum eigenen Kind. Also es ist höchst wirksam und ich könnte Stunden darüber recherchieren, weil ich so überzeugt davon bin.
Absolut. Und wie gesagt, also da müsste ich auch echt noch mal eine Folge dazu machen. Können wir ja mal schauen, wie da zusammenkommt. Weil ich selber habe damit ja auch schon Erfahrungen gemacht und ich finde das wirklich auch so erstaunlich, dass man nur, weil man, also nur in Anführungsstrichen, ja, weil man dann die Situation mal versteht und dieses Gefühl von damals wieder wahrnimmt und ins Bewusstsein holt und eben dann dieses Bedürfnis stillt, man diese Vergangenheit quasi ja in gewissem Sinne transformiert und verändern kann und zum Guten, wie du hast gerade das Wort heilen gesagt, ne, es heilen lassen kann. Und das ist viel einfacher, also es ist natürlich trotzdem ein Riesenschritt und wie du sagst, mit Tränen und Gefühlen verbunden und mit ganz viel Mut, ne, sich dem auch zu stellen und dahin zu schauen. Aber es ist das, was es oft irgendwie braucht, um dann eben auch die Beziehung, wie du auch gesagt hast, ne, zu den eigenen Kindern dann in einem gesunden Maß leben zu können. So, also ich bin da auch voll bei dir und finde es gut, dass wir es heute mal
angesprochen haben.
Aber
das hast du
haben.
So schön geschrieben, genau, es ist so die Grundlage. Ich glaube allerdings auch, dass es beides braucht. Also diese praktischen Tipps, das machst du ja auch wundervoll mit deinem Podcast, dass du auch so viele praktische Alltagstipps gibst. Da ich glaube, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Also dass wir auf der einen Seite die innere Kindarbeit oder auch das Auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen brauchen und auf der anderen Seite brauchen wir neue Vorbilder in der Erziehung, die sagen, guck mal, so könntest du es mal ausprobieren. Und dann bedingt sich das so gegenseitig. Ich glaube, das ist so die wirksamste Art, um die Mama zu werden, die man sein möchte oder der Papa.
Ja, genau. Und das ist wirklich ein schöner Weg der Arbeit, weil es eben, ne, mit diesem Kindsein sich auch wieder mit dem Kind, das einem die Themen spiegelt, man das dann so miteinander in Verbindung bringen kann. Da sind wir wieder beim Wort Bindung, ne? Allein dieser Prozess schafft ja ganz viel Bindung, dass man sich mit seinem inneren Kind verbindet und damit die Bindung auch zum Kind dann herstellt.
Also ja, weil dann kann ich auch koregulieren. Da sind wir wieder bei dem Thema von vorher. Also gesetzt im Fall, mein Kind hat einen Wutausbruch und ich merke, ich werde so wütend, wenn mein Kind wird, dann kommt eben häufig raus, dann bei der inneren Kindarbeit, hey, ich durfte als Kind selbst gar keine Wut zeigen. Und dann kommen so Gedanken wie, was bildest du dir ein? Wie führst du dich hier auf? Ja, man geht dann ganz schnell in die Abwertung. Und das ist nicht das Erwachsenen-Ich, sondern es ist das innere Kind, das mit im Raum sitzt und schreit, so durfte ich nicht sein. Ich durfte meine Wut nicht zeigen, also darfst du es auch nicht. Das ist super spannend. Und da sind wir übrigens auch beim Geschwisterkonflikt, weil auch da ist es nämlich häufig so, dass man sich eher so auf die Seite von einem Kind stellt, wenn man sich denkt, oh ja, dieses Kind war eher in meiner Rolle. Das kann ich besser verstehen.
Aha.
Und der Bruder zum Beispiel, der erinnert mich an meinen Bruder, ja, und der war früher auch immer, der hat zugeschlagen und war aggressiv und dann plötzlich ist man in so einer parteiischen Haltung. Und sobald man da Bewusstsein hat, kommt man in eine Neutralität, auch wenn man die Geschwisterkinder begleitet, weil das ist häufig das Thema, wenn ich im Geschwisterkurs mit den Eltern arbeite, die suchen eigentlich immer, und das ist auch was Menschliches, man sucht nach einem Schuldigen,
ja,
wenn Kinder streiten. Und das wird darüber gelöst und man ist in der Liebe beiden Kindern gegenüber.
Ja, mega. Da bist du auch, hast jetzt schon die wunderbare Brücke gebaut zu meinem nächsten Themenkomplex, nämlich Geschwisterstreit. Das ist ja in vielen, vielen Familien, die mehrere Kinder haben, irgendwie immer wieder, manchmal phasenweise, manchmal dauerhaft ein Riesenthema. Jetzt hast du schon ganz viel.
Hast du Zeit, Susanne?
Ja, genau. Jetzt hast du ja schon ein paar wichtige Sachen gesagt und klar, also ne, da kann man Stunden drüber sprechen, aber vielleicht können wir so ein bisschen runterbrechen. Vielleicht erstmal so, du hast ja so viel Erfahrung damit. Warum streiten Geschwister denn eigentlich überhaupt miteinander? Was sind die Bedürfnisse dahinter?
Also erstmal, Geschwisterstreit ist das Natürlichste der Welt, weil Menschen dazu neigen, sich immer mit dem Ähnlichsten zu vergleichen. Und natürlich Kinder, die noch sehr egoistisch einfach sind, weil sie für sich sorgen und gucken wollen, dass sie überleben können und es auch noch nicht so abstrahieren können, dass andere Menschen auch was brauchen, Die gucken natürlich, dass sie so viel wie möglich bekommen. Das heißt, Wettkampf, Rivalität, Streit unter Geschwistern ist wirklich eines der natürlichsten Sachen. Und ich habe während meiner Promotion habe ich einen Begriff geprägt, der heißt die unnatürliche Rivalität. Und mit unnatürlich meine ich damit, wenn Kinder einfach nur noch streiten und gar keine prosozialen Verhaltensweisen mehr zeigen. Weil oft ist ja so, die lieben und hassen sich gleichermaßen. Ja, die können nicht mit und nicht ohne einander. Und dann ist so gesehen alles in Ordnung. Die spielen miteinander, die haben Spaß, die lachen, die teilen Sachen. Dann ist es eigentlich eine sehr gesunde Geschwisterbeziehung. Wohingegen, wenn Eltern beobachten, boah, da ist eigentlich in erster Linie nur Feindseligkeit, Gewalt, keiner gönnt dem anderen was, dann ist es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen professionelle Hilfe holt. Und das ist einfach unnatürlich. Und das hängt eben damit zusammen, dass ein Kind das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden häufig, immer schuldig zu sein. Also es kommt dann auch die Aussage, du magst den viel lieber oder immer hältst du zu der. Und das ist dann in den meisten Fällen auch so. Und es braucht dann viel Begleitung, auch manchmal professionelle, um aus der Haltung rauszukommen, immer ein Kind zu beschuldigen.
Das ist also irgendwie so eine Art natürlicher Reflex und dass man dann sich so auf die Seite von dem einen Kind stellt. Und wir haben ja gerade davor, deswegen haben wir das gut gemacht, glaube ich, so, ne? Diese Beziehung zu den eigenen Kindern und welche uns triggern und welche nicht, besprochen. Das heißt, da spiegelt sich das ja in der Regel auch wieder, was wir eigentlich an inneren Themen mit unserem inneren Kind haben, oder?
Ja, total. Und es ist auch so naheliegend, weil natürlich ist es in dem Moment, wenn zum Beispiel der Bruder auf die kleine Schwester zuläuft und die einfach mal so beiläufig, das kommt ja meistens so aus dem Nichts, ja, umschubst oder die eine reinhaut, dann ist es in dem Moment natürlich total schockierend. Wenn ich das nicht abstrahieren kann, wenn ich nicht die Hintergründe kenne, warum ist es so, wie fühlt sich das Kind gerade, vielleicht hat es davor keine Aufmerksamkeit bekommen und hat sich schon seit einer Stunde zurückgenommen, jetzt kann es einfach nicht mehr und deswegen hat es jetzt geschubst. Das heißt, es braucht einfach viel Hintergrundwissen. Und sonst ist es natürlich offensichtlich, das Kind, das schubst, das Schuldige. Also was macht man ja nicht? Das ist das, wie wir es in der Kindheit gelernt haben. Und man schaut ja oft nicht hinter das Verhalten und das ist eben so wichtig, dass wir dann gucken, hey, was fehlt dem Kind denn gerade? Was möchte es mir durch sein Verhalten sagen? Braucht es vielleicht gerade Nähe oder wollte es sagen, hey, Mama, hilf mir oder Mama, ich brauche dich jetzt, weil du hast dich gerade schon eine Stunde lang nur ums Baby gekümmert. Und oft wissen die Kinder halt noch keine bessere Strategie und die nutzen sie dann und das ist das, was dann zu einem Teufelskreis führt, weil das Kind, das schubst, kriegt dann meistens, wird geschimpft oder wird angemeckert und dann kriegt es ja Aufmerksamkeit, allerdings negative. Und so entsteht oft ein Teufelskreis. Die Kinder schubsen noch mehr, schlagen noch mehr, zeigen sich noch auffälliger und eigentlich schreien sie die ganze Zeit um Hilfe. Hilf mir, Mama, dass ich mich wieder sicher fühle, ist es eigentlich.
Das heißt, wie können wir denn am besten dann in so einer Akutsituation reagieren? So rum.
Du meinst jetzt gerade mit dem Beispiel beim Schubsen?
Genau, so, ne? Irgendwie Streit entbrennt. Vielleicht, also können wir zwei Situationen mal ein bisschen beleuchten. Einmal, dass wir sehen das, ne? Das eine Kind geht hin und, ne, haut dem anderen einfach eine rein oder schubst das irgendwie.
Ja.
Was machen wir dann in dem Moment, wo es den offensichtlich Schuldigen gibt?
Genau, also erstmal handeln statt reden. Oft schreien wir dann, hör auf und lass das, also gar nicht viel sagen, einfach dazwischen gehen, das Kind das schubst, aus der Situation nehmen, dafür sorgen, dass alle unverletzt bleiben. Ja, und jetzt kommt das Wichtigste, in der inneren Haltung nicht in die Verurteilung gehen. Natürlich ist es nicht in Ordnung zu schubsen, das kann dann später mal besprochen werden. Nur in dem Moment wird das Kind ohnehin nicht aufnahmefähig sein. Das heißt, ich brauche das Kind weder anschreien noch anmeckern, sondern ich nehme es aus der Situation, sage vielleicht noch Stopp, die Hände weg. Und dann versuche ich in diese nonverbale Empathie, von der ich vorher gesprochen habe, zu gehen. Und denke zum Beispiel sowas wie, mein Kind braucht mich jetzt, auch wenn es geschubst hat. Oder mein Kind hat noch keine bessere Strategie. Und dann versuche ich in dem Moment, während ich die auseinanderhalte, zu versuchen zu verstehen, was braucht mein Kind gerade? Was war da eigentlich los? Und dann könnte ich übersetzen und sagen, hey, wolltest du vielleicht gerade mit deinem Bruder spielen? Oder warst du gerade genervt, weil der deinen Turm umgeworfen hat? Das heißt, ich versuche ins Verstehen zu kommen.
Und das dann, aber dann auch auszudrücken, verbal.
Wenn das Kind dazu bereit ist, also da muss man hingucken. Oft ist es so, dass die Kinder da noch weiter schlagen, weiter schubsen. Das heißt dann manchmal auch, ich gehe mit zum Beispiel dem älteren Kind in ein anderes Zimmer und lasse mit ihm da die Wut raus und sage, komm, wir stampfen die Wut schnell raus, ja? Oder du schreist jetzt hier mal richtig ins Kissen. Manchmal muss man dann so lange das Baby irgendwo erst in Sicherheit bringen, irgendwo ablegen und dann mit dem Kind, das schlägt, in einen anderen Raum gehen. Einfach, es geht immer um die Sicherheit erstmal. Wenn ich dann merke, es ist aufnahmefähig, es kann zuhören, kann ich sagen, guck mal, was war denn los? Du warst richtig sauer, oder? Weil der Kleine hat deinen Turm umgeworfen. Und den hast du so schön aufgebaut. Das war dann richtig doof. Mhm. Aber du weißt ja, Schlagen ist keine Lösung. Also dann kommt natürlich diese Wertevermittlung. Und beim nächsten Mal, was könntest du denn machen? Mhm. Und dann, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, haben die oft gute Ideen. So was, ja, ich könnte dich um Hilfe rufen, Mama, sagen Kinder dann manchmal. Ja, mhm. Oder ich könnte weggehen. Das heißt, es ist wichtig, mit Kindern über Alternativen zu sprechen, wenn sie sauer sind.
Mhm. Ab welchem Alter funktioniert das so, deiner Erfahrung
nach? Ungefähr ab 4 Jahren. Oft wird viel zu früh schon ganz viel erklärt.
Mhm.
Also oft wird viel zu viel verlangt und man redet auf die 2- und 3-Jährigen ein und die verstehen einfach nur Bahnhof. Ja.
Ist wichtig, dass du das sagst. Ja.
Und deswegen hilft es auch oft, einfach umzulenken, gar nicht zu sagen, das hat mir wehgetan oder das tut deinem Bruder weh, weil auch, dass es weh tut, verstehen die Kinder in dem Alter noch nicht.
Ja, krass.
Ja, sondern es ist viel besser dann zu sagen, guck mal, ich glaube, du brauchst gerade ein bisschen Bewegung. Es kann auch manchmal einfach die Langeweile sein, warum die Älteren die Kleinen schubsen oder weil sie unterfordert sind.
Mhm.
Ich glaube, du brauchst gerade ein bisschen Bewegung. Komm, wir machen jetzt die Musik an und tanzen mal alles raus.
Mhm.
Und ich sage da immer, das ist nicht das Ablenken von der Situation, sondern das Umlenken. Ich gucke, was ist da los und erfülle das Bedürfnis. Und das ist in dem Moment tatsächlich vielleicht Abenteuer oder Spaß haben, Quatsch machen.
Mhm.
Weil oft ist man auch, wenn die Kinder streiten, in so einer Ernsthaftigkeit, so angespannt. Ja, will, dass der Streit sofort aufhört. Und gerade das Quatschmachen, die Leichtigkeit, die hilft oft so sehr, dann zu sagen, und ich fange dich jetzt und ich glaube, dir ist gerade langweilig und ich renne dir jetzt hinterher und mach dich jetzt in die Luft, ja, oder kitzel dich durch. Das sind so Sachen, die sind oft totale Gamechanger, gerade beim Geschwisterstreit.
Ja, genau, das finde ich super, das mal so zu sagen, ne, dass man, weil die Angst dahinter ist ja, ne, mein Kind wird ein Schläger oder sowas, wenn ich ihm jetzt nicht beibringe, dass man das nicht macht. Und dann dahinter steckt ja oft dann wieder die Angst, so, und dann bin ich die schlechte Mutter, die hier so ein missratenes Kind irgendwie erzogen hat. Ne, und das ist ja das, was im Kopf irgendwie.
Punkt, Susanne, genau diese Gedanken.
Ne? Und deswegen sind wir da in so einem Panikzustand, sagen, das darf jetzt hier nicht sein. Ne? Am schlimmsten ist es ja noch, wenn es in der Öffentlichkeit passiert, irgendwo auf dem Spielplatz und ein fremdes Kind dann irgendwie was abkriegt, was jetzt nicht Geschwisterstreit ist, aber so. Ne? Das heißt, das finde ich gerade sehr ermutigend zu sagen, ne? Wir dürfen das drehen, wir dürfen da irgendwie, ne, was Spaßiges draus machen, und das Umlenken finde ich ein tolles Wort, ne? Und nicht irgendwie so ein Riesendrama draus machen, weil es sind ja noch Kinder.
Ja, genau, was schon wichtig ist, weil ich glaube, viele denken jetzt vielleicht auch, oh Gott, ja, aber dann lernt mein Kind ja nie, dass es nicht schubsen darf. Ich muss doch Grenzen setzen. Ich bin der größte Fan von Grenzen setzen.
Ja, ja, ja.
Die Frage ist nur, wie mache ich das und zu welchem Zeitpunkt mache ich das?
Ja.
Weil die Grenze und diese Wertevermittlung, die bringt nur dann was, wenn das Kind auch wirklich aufnahmefähig ist.
Und das heißt dann, wann am besten?
Warten, bis das Kind zugänglich ist. Also meistens eben, wenn das Gefühl sich wieder beruhigt hat. Zu sagen, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, das Gefühl einmal rauslassen, vielleicht im Kinderzimmer, und dann wirklich nochmal hingehen und sagen, schau mal, da hast du gerade, warst du sauer und dann hast du deine Schwester geschubst. Und dann kann man auch Perspektivübernahme üben und sagen, was glaubst du denn, wie ist es denn deiner Schwester gegangen?
Mhm.
Wie hat die sich denn gefühlt? Oder wie fühlst du dich denn, wenn du geschubst wirst? Damit Kinder aus sich heraus merken, oh, das war was, was mir auch wehtun würde.
Mhm.
Und aber auch da wieder, erst ungefähr ab 4 bis 5 Jahren, weil davor ist es überfordernd.
Und das heißt aber, ich meine, ne, viele haben irgendwie ein 2 bis 3 Jahre altes Kind, das nächste kommt und irgendwie die Konflikte sind da. Wie reagiert man dann am besten in dem Alter, wenn das noch nicht möglich ist, das so zu transportieren?
Stopp, die Hände weg. Kind aus der Situation nehmen, also körperlich reingehen, das trauen sich viele auch nicht. Das heißt auch wirklich anpacken manchmal. Also das ist in dem Moment, man hilft diesem 2- bis 3-jährigen Kind, den Körper zu kontrollieren.
Ja.
Das ist diese liebevolle Führung, die allerdings zwingend mit einer liebevollen Haltung passieren muss, damit das Kind es nicht als Gewalt empfindet. Also wirklich eigentlich das Kind nehmen, manchmal muss man es auch packen, um das Baby zu schützen. Und dann wirklich rausnehmen und sagen, stopp, alle bleiben unverletzt. Man kann kurz was sagen, um sich auch die Sicherheit zu geben. Und dann wirklich wegnehmen. Das reicht völlig erstmal. Und viele Eltern denken dann, wenn ich jetzt nicht noch 3 oder 5 Sätze sage, bin ich meinem Erziehungsauftrag nicht gerecht geworden.
Ja, genau. Nee, reicht völlig aus. Da wird das Kind eigentlich auf der körperlichen Ebene quasi abgeholt und das wird dadurch kommuniziert, richtig?
Genau. Und es ist auch so, dass ein Kind ja nicht schubst oder beißt aus einer bösen Absicht, sondern es möchte immer ein Bedürfnis erfüllen. Viele 2-, 3-Jährige beißen zum Beispiel, um zu sagen, hallo, ich will mit dir spielen. Ja, oder viele Kinder schubsen auch in dem Alter, um auszuprobieren, was passiert. Und wenn dann das Baby noch weint, ist es spannend, weil dann ich mache was und dann weint das Baby. Das heißt, es ist auch oft dieser Lernprozess, den man mit einem Geschwisterchen da verfolgt als Kind.
Ja,
Ja, oder
eigentlich
man
mehr so
schubst oder
spielerisch,
man
ne? So.
zwickt und guckt, was macht das Baby? Und dann weint das, ah, interessant. Ja, weil da das 2-, 3-jährige Kind ja noch gar keine Perspektive übernommen hat, weiß es nicht, dass es gerade was Böses tut.
Ja.
Das ist wie so ein, ja, wie im Sandkasten, wenn ich eine Burg baue, das macht man halt leider auch mit dem Geschwisterchen. Nur, dass es halt dann manchmal blöde Folgen hat und deswegen die Eltern halt eingreifen müssen.
Ja. Ja. Also das Wichtige ist schon Grenzen setzen, aber dem Alter entsprechend irgendwie kommunizieren. Entweder noch kleiner als 4 Jahre auf der körperlichen Ebene lieber Grenzen setzen. Über 4 Jahre kann man schon mal anfangen, mit dem Kind gemeinsam zu reflektieren. Und vor allen Dingen nicht in diese, also du hast gesagt Bewertung, aber auch in diese Beschuldigungshaltung zu gehen. So, ne? Du bist jetzt hier der Böse und du hast irgendwie, oder die Böse und du hast das und das gemacht. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Rahmenbedingungen, oder?
Ja, und die schwierigsten.
Ja, genau.
Nicht in diese Schuldzuweisung zu gehen. Also das ist wirklich, also alle Eltern, die das immer mal wieder hinkriegen, also es soll bitte nicht der Anspruch sein, weil das ist wahnsinnig schwierig mit dem, wie wir aufgewachsen sind. Es gibt ja da draußen auf der Welt nur Gut und Böse und Schuld und Nichtschuld. Also man kann sich ja mal die Frage stellen, ob es zu Hause in der eigenen Familie immer einen Schuldigen gab, hundertprozentig, bei den meisten. Es muss immer jemand schuld sein. Das ist ja auch in der Arbeitswelt so. Es braucht immer einen Schuldigen. Wer hat diesen Fehler gemacht? Ja? Und da sind wir ja in so einer Grundhaltung, die wir erstmal aus dem Kopf kriegen dürfen. Das ist ein langer Weg.
Absolut. Und einen Gedanke, den hatte ich gerade noch, das muss ich jetzt nachschieben noch. Als du davon gesprochen hast, dass oft ein ganz anderes Bedürfnis dahinter steckt. Meine eigene Erfahrung ist, vor allem mit den Jungs, als die noch kleiner waren, es war ganz oft Hunger. Ganz simpel Hunger. Wenn ich so gemerkt habe, ne, das geht irgendwie ständig jetzt irgendwie die Alarmsirene los und die liegen sich nur noch in den Haaren. Irgendwann habe ich da wirklich so die Erfahrung gemacht, hey Jungs, ne, ich glaube, wir machen mal eine kleine Pause, ne, essen mal irgendwie eine Banane oder sowas. Und danach war meistens wieder Ruhe im Karton.
Die Meisterin der Umlenkung.
Ja.
Genau, das ist eigentlich, in dem Moment ist Umlenken dann was zu essen anbieten.
Ja.
Sie sagen, stopp, wir machen Spielpause, jetzt gibt's was zu essen. Oder stopp, oft sind Kinder auch überreizt.
Ja,
auch jetzt
das.
Ist genug, jetzt haben wir genug Quatsch gemacht, so jetzt gibt's eine Pause. Also auch das hilft total.
Ja, super. Wie nimmst du das so wahr, den Unterschied, sage ich mal jetzt, bei Streitereien zwischen Mädchen und Jungs? Kann man da so ein bisschen was pauschalisieren und sagen, da ist es mehr das Bedürfnis dahinter und, ne, und bei den Jungs ist es irgendwie auch bis zum gewissen Grad vielleicht, ne, dieser natürliche Drang zum Konkurrenz und Hierarchiekampf und so.
Ja, es gibt Studienergebnisse drüber, dass Jungs untereinander gerade dann, wenn sie einen geringen Altersabstand haben, das höchste Maß an Rivalität zu bezeichnen ist. Das heißt, geringer Altersabstand und 2 Jungs, alle Eltern, die das haben, Susanne, du, ich weiß nicht, ob du auch wirklich sagen kannst, dass das so ist.
Kann ich bestätigen.
Genau, häufig ist es so, dass gerade ältere Schwestern ein großes Fürsorgebedürfnis haben. Deswegen ist unter Schwestern meistens ein bisschen weniger Rivalität. Allerdings so ganz pauschal kann man das wirklich nicht formulieren, weil es ist natürlich auch sehr temperamentabhängig.
Ja, klar.
Also es gibt da, glaube ich, nicht total typisch Jungen, typisch Mädchen. Auch die Studienergebnisse kommen auch eher so ein bisschen aus den, sage ich mal, 90er Jahren, weil inzwischen geht man ja schon davon aus, dass also diese Geschlechterrollen-typischen Erwartungen, dass die eher überwunden werden.
Okay,
Genau.
spannend.
Ja.
Trotzdem, jetzt frage ich mal so aus privatem Interesse nach. Ja, jetzt habe ich hier tatsächlich zwei Jungs, die wirklich, ich sag's dir, aus quasi allem, was irgendwie besprochen wird, irgendwie so ein Konkurrenzding machen. Das ist, ne, zum großen Teil kann ich das irgendwie gelassen anschauen. Mein Mann ist sowieso tiefenentspannt, der sagt, ist doch gut, lass sie mal. Ne? Aber manchmal geht's mir, manchmal geht's mir wirklich auf den Keks.
Ja.
Bis
ich
zu
glaube
einem.
Nicht nur dir.
Ja. So. Ja. Ja, meine Tochter ist davon auch mega genervt. So, ne, weil wirklich auch dann beim Abendessen oder ne, wenn es um, wir haben hier so Dienste im Haushalt und dann hat der aber dies und das und so. Also es wird aus allem irgendwie die Diskussion gemacht und irgendwie so ein Konkurrenz.
Der muss mehr als, der darf weniger als.
Genau, genau, genau das. Kann man das so, also offensichtlich gibt es dann jetzt keine aktuellen Studien dazu, wenn ich es richtig verstehe, aber bis zu welchem Grad sozusagen kann man sagen, ja, das ist einfach diesem Jungssein entsprechend, vielleicht, ne, wie gesagt, weil der Vater findet das irgendwie okay. So. Bis zu welchem Grad ist das denn einfach okay? Und ab welchem Level würde man sagen, naja, guck da mal hin, ich schaue ja dann immer, was ist mein Thema damit, wenn die irgendwie so ein Ding haben und was triggert mich da dran eigentlich?
Ich glaube, ja, wenn wir jetzt deinen Mann fragen würde, der würde wahrscheinlich sagen, ist alles super bei den Jungs, oder?
Genau.
Ja, deswegen können wir vielleicht gleich mal schauen, was jetzt dein Thema sein könnte. Also wenn ich dich das fragen darf.
Ja.
Okay.
Ja, nee, eben, ich komme da nicht so richtig drauf,
ja.
Was mein
ja.
Thema damit ist. Also sicherlich irgendwie, dass ich glaube, ne, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, mein inneres Kind, da war halt irgendwie, ne, miteinander streiten auch echt nicht gewünscht, ne? Vor allem, ne, ich glaube, meine Mama ist auch hochsensibel, da war auch wirklich dann, ne, das Lautstärke-Thema irgendwie ein großes Thema, was es bei uns auch immer wieder ist. Inzwischen habe ich das ganz gut im Griff, aber das war eine Weile wirklich, wirklich schwer, wenn die Jungs miteinander gekämpft haben, ne, und es so laut wurde. Also, und ne, das heißt, damals, 70er Jahre, war das auch zum Teil irgendwie, hatte das schon relativ harsche Konsequenzen, wenn mein Bruder und ich uns irgendwie in den Haaren lagen. Also vielleicht ist es das.
Ja, genau, weil du kannst es dir so vorstellen, da ist dieser innere Kindanteil, von dem wir vorher gesprochen haben. Also die kleine Susanne, die dann mit im Raum ist und die zwei Jungs, die kloppen sich da und kämpfen und zeigen, wie stark sie sind. Ich sage immer, das ist wie bei den Tierbabys, die ihre Muskeln trainieren, ja, um zu zeigen, wer ist jetzt hier der Stärkere. Und die kleine Susanne ist dann mit im Raum und die fühlt sich bedroht. Das, was die da machen, ist gefährlich. Und die hat wahrscheinlich richtige Angst. Und deswegen würde dir dann helfen zu sagen, hey, weil Susanne, es sind hier alle in Sicherheit. Du bist gerade echt bedroht. Und wenn du möchtest, kannst du dich hinter mir verstecken oder kannst in einen anderen Raum gehen. Und wir sind hier alle in Sicherheit. Das ist etwas, was dir wahrscheinlich helfen würde. Wir sind in Sicherheit, wir sind beschützt, wir haben ein Dach über dem Kopf, der Boden ist unter unseren Füßen. Im Großen und Ganzen sind wir in Sicherheit, nur du hast trotzdem Angst, das sehe ich und das ist okay. Das heißt, du könntest mal mit der Übung arbeiten und das Spannende ist, dass die Rivalität durch das, dass du es nicht annehmen kannst, vielleicht noch verstärkt wird.
Genau.
Also da geht es dir wie 95% aller anderen Eltern, außer dein Mann anscheinend, der scheint irgendwas in sich zu haben, von Natur gegeben, ja. Das ist wirklich eine riesige Kunst, sich wirklich zu sagen, wir sind hier in Sicherheit zu atmen, ein Glas Wasser zu trinken und sich bewusst zu machen, hey, wenn ich mich so umschaue, deswegen hilft es auch, 5 Gegenstände zum Beispiel zu fokussieren. Und sich klar zu machen, da drüben steht eine Vase, da steht eine Kerze oder da steht ein Glas. Hier in diesem Raum sind wir in Sicherheit. Atmen hilft, weil oft über die Atmung kommen wir auch wieder in die Verbindung zu uns und dein Nervensystem braucht das Signal und dein Gehirn braucht das Signal, dass du nicht in einem kriegsähnlichen Zustand bist. Deswegen
also,
hilft es auch, wenn du zum Beispiel dich so umarmst in dem Moment.
Oh,
ja?
Ja?
Also Dinge könntest du mal testen.
Super, super spannend. Weil ich das tatsächlich so aus diesem Sicherheitsaspekt heraus noch nie betrachtet habe.
Ja,
also,
das
ne,
ist der Geschwisterstreit, der wirkt ganz schnell, sehr bedrohlich.
Ja.
Deswegen ist es auch so ein Schmerzthema. Also Und also ich habe die 800 Eltern, die den Geschwisterkurs machen, ich sag's dir, 800 Eltern haben genau das Problem. Also das sehen wir, wie gravierend das ist.
Ja.
Ja.
Ja, also ne, ich habe das, aber das finde ich wirklich gerade sehr spannend, weil man denkt natürlich, ne, das Sicherheitsproblem bezieht sich auf die Kinder, ne? Die tun sich weh oder ne, und ich meine, je älter die Jungs werden, wobei, also ne, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich kenne andere Szenarien, wo das, also, aber schon dieses Wenige und ne, wenn die sich mal echt in die Haare kriegen, so, selbst das, und das wird mir jetzt gerade so bewusst, weil wir hier reden, löst halt wirklich echt so teilweise so Panikzustände irgendwie in mir aus.
Ja.
Schon richtig.
Ja.
Na, also ich, wie gesagt, ich kann es inzwischen so auch mit Atmen, so, das kenne ich ja alles, die Tools ganz gut, aber ich habe es so noch nie betrachtet. Finde ich sehr, sehr spannend irgendwie.
Oft hilft die Verbindung vom Körperlichen, kennst du ja sicher auch, eine Entspannung dann mit der inneren Kindarbeit. Das ist so der Schlüssel.
Ja. Und das heißt ja aber auch, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Geschwisterstreit allgemein gucken, und ich habe jetzt gerade bei den Jungs irgendwie so das Gefühl, das hört nie auf, oder? Wie ist das? Also kann man einen Zustand von Familie herstellen, wo es nie Geschwisterstreit gibt?
Nein, das wäre auch gar nicht erstrebenswert, weil wir den Kleinen dann so
Genau.
viele Lernchancen nehmen. Wenn es allerdings für euch unerträglich wird, empfehle ich einfach immer viel Distanz, immer mal wieder schauen, dass man nur mit einem Kind was macht, dass der eine mal beim Freund ist, dass jedes Kind so seinen Rückzugsraum auch bekommt, weil es ist ja auch einfach auf Dauer super anstrengend. Also sind wir mal ehrlich, da hat keiner Bock drauf, den ganzen Tag streitende Kinder neben sich zu haben. Und deswegen die Distanz ist hilfreich und auch das, was wir vorher hatten, die Hierarchie, jedem Kind einen Platz geben.
Ja, okay, sehr wichtig.
Weil das ist auch nochmal beim Thema jetzt zwei Jungs, die eng aufeinander sind, wäre es wichtig, dass der ältere Junge weiß, dass er auch der ältere Junge ist. Und es wäre wichtig, den Jüngeren dann zu begleiten und zu sagen, du bist der Jüngere, auch wenn es manchmal frustrierend ist, das ist der Platz in deiner Familie und das ist okay so. Das hilft auch, weil
Ja.
oft sind dann die Älteren noch mehr in diesem Wettkampf, weil sie denken, das jüngere Kind nimmt ihren Platz weg. Könntest du auch nochmal reflektieren, ob das bei deinen Jungs so ist, ob da wirklich der Ältere von beiden seinen Platz hat.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das begleite ich aber tatsächlich schon immer wieder. Und wie gesagt, ne, es ist alles andere als jetzt nicht erträglich. So, ne? Ich frage mich nur manchmal, ne, wie weit ist es irgendwie normal oder nicht? Und tatsächlich ist es eben so, dass der Ältere oft ein Thema hat, weil der Kleine auch körperlich, ne, ihn also fast schon teilweise mal größer war als er und auch gewichtsmäßig inzwischen schon mehr ist als er. Ne? Der Größere ist ein ganz zarter, kleiner, süßer irgendwie so. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und ich finde es auch spannend, wenn man es, ne, wir haben ja auch irgendwie schon gesagt, das ist halt auch immer ein Prozess irgendwie, das über, ne, Bindung auch irgendwie immer wieder herzustellen. Und ich stelle eben auch fest, so, ne, der eine ist jetzt, hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht, wahrscheinlich eben auch hormonell. Jetzt mit seinen 12 Jahren ist der halt wirklich geistig schon auf einem komplett anderen Level als der Kleine. Ne? Der hat einfach diesen Sprung gemacht zu diesem lässigen, coolen, ne? Und irgendwie so. Und der Kleine ist da halt, ne, noch nicht ganz. Und dann sind die halt jetzt, das ist jetzt gerade so eine Phase, wo die echt irgendwie sich mehr als sonst behaken, wobei es auch schon wieder besser geworden ist. Aber das hilft mir dann auch da drauf zu schauen, ne? Und zu sagen, guck, das ist jetzt einfach diese Entwicklungsphase auch, wo der eine so einen Sprung gemacht hat und ne, in einem halben Jahr sieht das alles vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und das dann wirklich auch zu begleiten und zu sagen, ne, auch dem einen das zu erklären, guck mal, der ist jetzt schon da und der Kle dem Großen zu sagen, ja, aber der Kleine ist da noch nicht, du bist jetzt schon da, ne? Das ist, finde ich dann ganz spannend und das hilft dann immer. Das mache ich dann immer auch so Autofahrten, wo ich den einen zum Fußball fahre und den anderen irgendwie wieder abhole.
Oh, ja, schön. Dann begleitest du sie da ja schon total
Ja.
liebevoll.
Ja, das gelingt mir schon ganz gut. Aber wie gesagt, so dieses Thema mit der Sicherheit, das hat mir jetzt gerade echt auch nochmal so einen Denkanstoß gegeben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, das freut mich.
Ja. Was glaubst du denn, ist so ein genereller, oder generelle Tipps dafür, wenn man jetzt so das Gefühl hat, oh, in der Familie ist wirklich viel Disharmonie, ne, viel Streit, was ja dann eigentlich immer die ganze Familie belastet, selbst irgendwie vielleicht Geschwister, die gar nicht eingebunden sind, das ist ja immer das ganze System betroffen letztendlich. Und man als Elternteil guckt aber ja gerne auf die beiden Streithähne oder wie auch immer. Was glaubst du, ist eine so eine Grundlage dafür, dass man in der Familie mehr sich so auf Harmonie und Frieden ausrichtet?
Ja, dass Eltern sich immer die Frage stellen, was es könnte beim einen Kind gerade fehlen, was könnte beim anderen Kind gerade fehlen? Der Blick auf die Bedürfnisse. Und
ja.
Das ist eben gerade beim Geschwisterstreit nicht so leicht. Also es ist eh schon nicht leicht, immer rauszufinden, was braucht mein Kind gerade. Nur die Verhaltensweisen im Geschwisterstreit, die lassen manchmal nicht darauf hindeuten, was sie eigentlich brauchen. Da braucht es einfach ein bisschen komplexer. Das braucht ein bisschen Kompetenz, dass man Geschwisterstreit einfach entsprechend begleiten kann. Und weil oft die Verhaltensweisen wie Schlagen, Schubsen oder auch so dieses, ich habe so typische 15 Geschwisterkonflikte identifiziert, so dieses Spielzeug wegnehmen oder provozieren, das Nachäffen, das sind ja alles so Verhaltensweisen, da kriegt man ja erstmal so einen Hals, ja? Und damit dann auch kompetent umzugehen, das ist eigentlich so der Schlüssel. Das einfach auch in dieser Haltung zu bleiben, dann vielleicht auch das Richtige zu sagen, das liebevoll zu begleiten. Ja.
Und wenn man jetzt nochmal drauf schaut, sozusagen als Grundlage, ist es, was du vorhin gesagt hast, so jedem Kind auch seinen Platz zu geben, ne, und seinen Raum zu geben, ist wahrscheinlich auch schon echt wichtig und hilfreich,
wichtig
oder?
Und manchmal nicht so leicht, weil, wie du gerade schon beschrieben hast, wenn es Kinder gibt, die so wahnsinnig wetteifern, die vielleicht sogar körperlich weiter sind oder auch wenn zum Beispiel ein älterer Junge ist, ein jüngeres Mädchen, sind die Mädchen oft in der Entwicklung schneller. Das heißt, dann fühlt sich auch der ältere Junge wieder bedroht von, und deswegen braucht es auch da immer viel Reflexion. Was kann ich jetzt meinem älteren Kind für Privilegien einräumen, dass es sich auch als Ältestes wahrgenommen fühlt? Ja.
Also indem man sozusagen selber die, ich sag mal, natürliche Hierarchie, die durch das Alter eigentlich da ist, durch entsprechende, wie du gerade sagst, Privilegien oder wie auch immer, diesen Platz wirklich festigt, auch von außen, richtig?
Genau, genau so, ja.
Ah, spannend. Mhm. Das finde ich total gut, dass wir das nochmal rausgearbeitet haben, so, weil wir haben es ja vorher auch gehabt von dem Thema gleichberechtigt und, ne, und das ist, schließt sich hier so schön der Kreis jetzt an der Stelle, ne? Wenn wir sagen, da ist genau dafür ist es gut, wenn wir es nicht gleichberechtigt, sondern gleichwertig sehen und dadurch, dass wir die natürliche Autorität der Altersgruppierung sozusagen stärken, dann auch für mehr oder für weniger Konfliktpotenzial sorgen. So.
Genau, und eigentlich darüber wieder mehr für mehr Gerechtigkeit.
Ja,
ja.
Genau. Ja, super. Toll, also Martina, das war ja jetzt, jetzt habe mich hier selber mal voll nackig gemacht.
Oh, ja, ich freue mich immer sehr, wenn da sowas vorwärts geht, das mag ich.
Ja, klar. Sehr gut. Wenn sich davon jetzt Hörerinnen hier inspirieren lassen und sagen, boah, ja, wir haben so ein Thema und ich selber finde vielleicht den inneren Anteil nicht bei mir, meinem inneren Kind oder will da gerne mal mit professioneller Hilfe draufschauen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Ja, also wir können gerne den Link zur Warteliste für den Geschwisterkurs in die Shownotes
packen. Jedenfalls.
Geht's wieder los. Das sind 2 Wochen. Jeden Tag gibt es einen typischen Geschwisterkonflikt und ich zeige wirklich ganz konkret an Rollenspielen, an Hörspielen, wie Eltern darauf reagieren können. Also es ist ein totaler Praxiskurs, weil ich der Meinung bin, nur über die Praxis lernt man am besten. Genau, also das würde ich von Herzen empfehlen. Einfach auf die Warteliste eintragen, dann gibt es auch einen Rabatt dann im Herbst und dann nehme ich euch dann eben mit 2 Wochen lang und es gibt auch Live-Veranstaltungen mit mir in diesem Kurs, wo individuelle Fragen gestellt werden können. Und also ich kann nur sagen, ich bin jetzt fast durch mit dem letzten Durchlauf und das verändert einfach alles. Das ist wirklich, ich bin so gerührt zu sehen, wie die Eltern einfach auch ihre Einstellung ändern und plötzlich viel harmonischere Konflikte auch haben. Die Konflikte bleiben, nur sie können sie anders begleiten. Und das ist halt einfach ein Geschenk, wenn man das sich so viel leichter fühlt danach. Ja,
ja, genau. Super schön. Und wenn man jetzt sagt, oh, bis Herbst ist aber noch lange hin, was kann man in der Zwischenzeit von dir irgendwie schon sich zuführen?
Genau, also ich habe ein kostenfreies Webinar für 0 Euro zum Thema Wutausbrüche begleiten und habe auch, weil du ja so hochsensible Mütter auf jeden machst, ich habe ein Webinar für 0 Euro für gefühlsstarke und hochsensible Kinder.
Oh, sehr
also
gut, ja.
2 Webinare für 0 Euro und es gibt ein kostenfreies E-Book für Geschwister. Das kann man sich auch runterladen.
Perfekt, das verlinken wir
Also
alles
drei
hier.
kostenlose Sachen, die helfen vielleicht ja auch schon.
Ja, bestimmt, bestimmt.
Ja.
Wir verlinken das alles. Es ist hier direkt in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes verlinkt. Wenn du da Interesse hast, dann schau doch da mal direkt vorbei und hol dir eins der Angebote, von dem Martina gerade gesprochen hat. Sehr, sehr
ja,
schön.
Danke, Susanne. Vielen Dank, dass ich hier meine Angebote noch vorstellen durfte.
Selbstverständlich. Ich glaube, dafür sind wir ja da. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Oh, für meine Berufung, dass ich das gefunden habe, was mir am allermeisten Freude macht. Für meine Gesundheit, dass ich gesund sein darf. Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen für die Empathie, die mir meine Mutter in meiner Kindheit geschenkt hat, weil darüber kann ich, glaube ich, meine Arbeit so machen, die, ja, wie ich sie mache. Ohne sie hätte ich das, glaube ich, nicht so geschafft.
Schön.
Ja.
Toll.
Oh, das bringst du mich hier ins Nachdenken.
Guck mal, hab ich auch noch geschafft. Ja, das finde ich immer schön, wenn da so ein Denkprozess angeschoben wird. Siehst du, da habe ich dann meine Freude.
Ja.
Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
Das bedingungslose Liebe schenken, das ist ja so mein Herzensthema, nicht immer bedeutet, dass man perfekt sein muss, sondern authentisch. Ich glaube, das ist meine Botschaft. Und dass es ohne Bestrafung geht, dass es ohne die Macht geht, da gibt es einen Weg hin.
Ja. Schön, und den begleitest du. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr wertvolle Gespräch, das auch mir nochmal wieder so einen Aha-Effekt mitgegeben hat.
Gerne.
Und überhaupt für die Arbeit, die du tust und für dein Wirken hier für uns Mamas, für die Kinder und für die Eltern. Also vielen, vielen Dank
lieb,
dafür.
Vielen Dank, Susanne. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich völlig vergessen habe. Darf ich die noch sagen?
Unbedingt.
Und zwar, meine Bildungsinsel macht auf jetzt im Ende März ist die offen und dann kann man ein Jahr von mir jede Woche begleitet werden. Also wer möchte, darf auf meine Bindungsinsel kommen. Da geht es um die innere Kindarbeit. Da wird so viel drüber gesprochen haben. Schau, das ist vielleicht für manche was. Also wer innere Kindarbeit machen möchte mit mir, ist herzlich eingeladen. Eine Woche lang, ein Jahr lang, jede Woche und man kann auch jeden Monat kündigen. Also es ist so ein Mitgliederbereich. Genau.
Super. Sehr, sehr gut. Verlinken wir natürlich auch noch irgendwie weitere Informationen. Und das macht wahrscheinlich richtig Sinn, weil das eben, auch das ist ja so wichtig, das zu sagen, es ist nichts, was du jetzt einmal machst und dann ist es gut. Sondern es ist immer ein Prozess und es ändert sich immer und die Kinder werden größer. Es gibt neue Themen, die neue Herausforderungen, neuere innere Kindanteile triggern. So. Und es darf immer weitergehen und ne, die Tools zu lernen, aber wirklich im Prozess ist bestimmt ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Super, dass du so ein Angebot machst.
Danke dir, Susanne. Dann danke ich fürs Zuhören, danke für die Einladung.
Und ich danke dir und alles Gute weiterhin.
Bis
und
dann.
Bis dann.
Tschüss.
Na, das war doch wieder spannend, oder? Also vergiss nicht, am Samstag kommt der zweite Teil des Gesprächs mit Dr. Martina Stotz hier auf diesem Kanal online. Und ich freue mich, wenn du da natürlich auch wieder reinhörst. Und ansonsten möchte ich dich einfach nochmal erinnern, du kannst schon mein Buch vorbestellen. Es heißt Das Geheimnis bewusster Mütter und erscheint am 17. April im Goldmann Verlag. Und du kannst es jetzt schon überall, wo du Bücher kaufst, vorbestellen. Es geht darum, wie du wirklich zu deinem bewussten Familienleben findest. Es erklärt, was es überhaupt ist. Es erklärt das, ja, sagen wir, spirituelle Prinzip dahinter, dass ich lebe hier mit meinen Kindern, mit meinem Mann und gibt dir wirklich konkrete, praktische Anleitungen, Impulse und Übungen, die dir helfen, wirklich das Familienleben zu erschaffen, das du wirklich leben willst. Genau. Den Link zur Vorbestellung bei Amazon findest du direkt hier in den Shownotes auch. Kannst also jetzt direkt schon mal bestellen, dann wird es dir direkt Mitte April dann nach Hause geliefert. Und ja, ansonsten vergiss nicht, Familie ist immer das, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.